Zwar Memoir, das Wasser.
Ja, guten Abend, da ist David Daniel.
Hey, grüß dich.
Ich habe am Abend vom 8. November für 3 Personen reserviert. Und jetzt wollte ich fragen, ob wir vom 8. auf die halbe 9 könnte das schieben.
Ja, natürlich. Einen Moment, ich hole schnell mein kleines Buch raus.
Mhm.
So. David, ja?
Also, Nachname ist Daniel, Vorname ist David.
Ja, genau, richtig. 3 Personen, 20 Uhr habe ich hier und du willst nach hinten verschieben.
Genau, von 20 Uhr nach 20:30, wenn das geht.
20:30 ist gar kein Problem, ja.
Wunderbar, ich danke dir.
Super.
Super,
wie viel? Habe ich mir aufgeschrieben. Super, danke dir, David. Ne? Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.
Wir stehen hier vor dem Memoir.
Nein, noch nicht. Wir stehen vor dem Löwenbräu-Areal. Genau.
Also, gut.
Ja, zu richtig sagen, ja.
Mit einem Gast. Du bist der David Schnapp.
Das bin ich, genau.
Vielleicht, wenn wir dich schnell vorstellen, du bist Journalist und bist auch auf Spitzengastronomie spezialisiert mit dem eigenen Blog, das filet.ch. Vielleicht kannst du 2-3 Worte noch schnell über deine Person verlieren.
Ja. Ich schreibe eigentlich über Essen. Das ist der grösste Teil von meiner Arbeit. Das ist auch der schönste Teil von meiner Arbeit.
Seit wie lange bist du schon spezialisiert auf das Thema?
Das haben mich gerade letztes Jahr gefragt, da habe ich mir überlegt. Ich glaube 2007 oder so, habe ich bei der Weltwoche angefangen, die erste Restaurantkritik zu schreiben. Über das Lumière. Das ist, weil der Gastrokritiker damals ausgefallen ist. Und dann haben sie jemanden gebraucht und dann bin ich eingesprungen. Und so hat es angefangen.
Du bist wirklich dort einfach so unverhofft angekommen. Hast du dich vorne schon privat für das Thema interessiert? Nehme ich mal an.
Ja, es hat schon ein gewisses Grundinteresse gegeben. Ja. Es hat eine gewisse Rolle gespielt bei uns daheim. Mein Vater ist gerne ins Restaurant. Meine Mutter hat gut können kochen. Also das ist schon die Basis war schon da gewesen.
So ähnlich wie bei dir?
Also ich bin kein Gastrokritiker.
Das jetzt ist schon. Ein
wesentlicher Unterschied. Ja. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, das Interesse oder quasi Prägung zuhause ist schon zentral, glaube ich, im Essverhalten und im überhaupt, wie man mit dem Thema umgeht.
Bis jetzt sieht man noch nicht viel von dem, was uns erwartet. Aber du hast das schon rekognosziert, was uns durchführt.
Ja, es ist so ein bisschen versteckt und es ist im Souterrain. Ja, wollen wir mal anlaufen?
Laufen wir doch mal dorthin. Gerne.
Es gibt 2 Möglichkeiten. Hier durch oder hier durch. Hier sieht man die Küche schon, hier sieht man sie noch nicht.
David, was findest du spannender?
Mit Küche.
Mit Küche, gut. Also.
Je nachdem komme ich dann nicht mit.
Ja, das wäre jetzt vielleicht eine kurze Sendung. Das könnte auch sein. Gut, die Türen öffnet sich.
Wir sind im leeren Lokal, wo die Saftbar normalerweise ist. Jetzt ist die Frage, wie man runterkommt. Ich glaube, wir müssen durchs Buffet durchlaufen. Habe ich das Gefühl?
Wir sind schon, es ist schon der richtige Eingang, oder?
Es ist schon der gleiche richtige Eingang, ja.
Das ist typisch urbane Gastronomie. Es ist, man weiss nicht, wo man es hin soll.
Aber man wird auch so ein bisschen mit dem...
Ich werde dann auch das WC ist nicht so angeschrieben, dass man es gerade findet.
Bestimmt. Man wird aber so ein bisschen mit einer freundlichen Abweisung empfangen. Genau. Also wir laufen jetzt da direkt die Kaffeemaschine und die Spülmaschine zwischendurch.
Achtung, Kopf.
Und jetzt geht es steigen durch ab. Und man muss den Kopf einziehen.
Aha. Guten Abend. Hallo.
Hallo.
Wir haben reserviert auf den Namen David Daniel, 3 Personen.
Ja, hi. Hallo. Gloria.
Hallo.
Hallo. Gloria, hoi.
Darf ich mich so, David, was siehst du gerade?
Spannend, es ist recht industriell und recht, also so ein bisschen Kitchen Table Extended. Es sind eigentlich nur mehr Kitchen Tables, es ist eine offene Küche. Und man sitzt so auf einem Industriegussboden, also sehr, sehr urban, sehr, sehr rauch.
Allerdings, es ist sehr durchdesignt und wir haben vor allem noch den falschen Eingang verwutscht, oder?
Wir sind durch den Lieferanteneingang quasi rein.
Aber ganz ehrlich, hat irgendjemand von euch einen Lift gesehen voran? Ich habe das irgendwie übersehen.
Nein, ich bin ja irgendwie viermal rundherum geschlichen und das ist der einzige Eingang, den ich gesehen habe. Aber vielleicht muss er durch die Schönheitsklinik ja rein, ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß, oder?
Durch den Hof könnte man vielleicht noch.
Lassen wir uns mal überraschen, dem Fall. Die Wege sind kurz, wenn man direkt in der Küche sitzt und so hat die Speiskarte den Weg zu uns relativ schnell gefunden.
Vielleicht noch schnell zum Eindruck von der Karte.
Den finde ich tipptopp. Hast du genug Informationen? Ist eigentlich alles klar, wenn du das
nicht hast? Übersichtlich gegliedert. Ja. Es gibt keine grossen Fragen offen.
Nein.
Ja, aber es hat eine schöne Auswahl, nicht zu gross, auch nicht zu klein.
Der Fisch kommt unter anderem aus Island.
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Es gibt einen extrem guten Fisch aus Island.
Ich habe ja bei dir mal gelesen, dass du eigentlich prinzipiell bei deinem Essen, wo du besprichst, nur einen Champagner nimmst als Anfang und nachher kein Wein mehr trinkst. Ist das?
Ja. Das ist so.
So. Damit sich der Geschmack nicht verfälscht.
Ja, das. Also es hat so quasi Fitness-Aspekt, weil ja. Es wäre mir einfach zu viel. Ich hocke am nächsten Tag wieder im Büro und irgendwie für die Fitness ist es gar nicht gut, die ganze Weinbegleitung. Und dann finde ich es wirklich auch vom Sensorischen her Quatsch, die Weinbegleitung. Macht überhaupt keinen Sinn. Man weiß nicht mehr, was man isst. Beim Hauptgang ist man besoffen. Und ja. Also für mich macht es keinen Sinn. Ja. Lustigerweise, die meisten Köche, die ich kenne, sagen, sie trinken eigentlich gar nicht so gross Wein. Oder wenn, dann Champagner oder vielleicht eine Flasche oder so. Aber sicher nicht verschiedene hintereinander. Das macht niemand. Aber es ist natürlich für das Restaurant, die müssen das machen, das ist klar. Das ist auch, wenn man jetzt nicht quasi als professioneller Esser angeht, kann es auch ein Vergnügen sein. Also.
Du kommst aber eigentlich prinzipiell vor allem nur in Sternenrestaurant, also machst du die Pflicht, oder?
Ja. Also nicht, dass ich nicht in andere Restaurants gehen würde, aber ja. Ich finde, man muss dich eh noch jemand auf etwas fokussieren. Und das ist jetzt einfach das, was mich interessiert. Das ist schon wie der Musik. Du musst ja auch nicht, musst ja auch irgendwie für eine Disziplin in der Regel entscheiden.
Ja, natürlich. Ich habe mich nur mehr interessiert, weil es mir wirklich noch nie aufgefallen, dass du über das Nicht-Sterne-Restaurant...
Ja, ich bin auch schon ab und zu so. Aber ja. Ist schon, der Grund, der Hauptfokus ist schon...
Ja. Ist das in dem Fall heute eine von der raren Gelegenheiten, wo man dich mal in so einem... Newcomer-Restaurant begrüßen.
Nein, gar nicht. Ich gehe oft so, aber ich schreibe vielleicht nicht immer darüber. Ja. Und das ist ja ein Restaurant mit Ambitionen. Also.
Ja, aber ich muss auch sagen, sie hat erst vor 3 Wochen aufgemacht. Also normalerweise würde ich jetzt ins Restaurant erst so nach ein paar Monaten gehen.
Ja, das mache ich eigentlich auch so.
Ja, ja.
Also, ich finde immer, dass, wenn meine Kollegen, meine Bloggerkollegen, die wollen einfach am dritten Tag schon gehen. Ja. Um dann feststellen, dass der Service und die Küche noch nicht richtig eingespielt sind, dann muss ich sagen, ja, also für das muss ich nicht gehen, das ist ziemlich sicher so.
Ja. An diesem Abend war das Tempo des Service am Anfang zumindest relativ hoch gewesen, so sind wir gerade zur Bestellung übergegangen.
Das Brot haben wir uns entschieden, für die Tomaten vom letzten Sommer. Und wenn ihr von diesem Sommer noch habt, könnt ihr die auch bringen. für die Aubergine. Mhm. Käse haben wir gesagt, nein, Schinken.
Schinken ist gerade frisch.
Der Schinken ist aus der Schweiz, oder?
Ja, Simplon-Bass.
Käse. Du isst also, kein Schinken?
Ich bin nicht da. Seit 24 Jahren.
Okay. Okay. Mal den Schinken
also wir nehmen den Schinken, dann haben wir den für uns. Ja. Damit der Dada den nicht isst.
Dann das verkohlte Gemüse fände ich spannend.
Ja.
Agnolotti vielleicht auch?
Ja. Und Ceviche.
Für euch gerne.
Fisch ist es auch nicht.
Nein, natürlich. Kein Tier.
Kein Tier? Gut, also dann ist der Schinken und der Fisch. Alle vier Seiten da.
Aber bitte hau rein. Das stört mich überhaupt nicht.
Und dann wenn man die Urkanotte?
Ja, natürlich. Ja, sehr nett.
Sehr nett.
Enthusiastisch.
Das ist cool, es ist so ein so urbanes Konzept. Das tut der Zürich schon noch gut.
Seit Freundlichkeit wieder im Mode.
Danke.
Ja. Ist sie auch nicht immer so.
Nein, es gibt ein Restaurant, wo sich das zum Konzept gemacht haben, dass Unfreundlichkeit das Ziel muss sein.
Ich will Namen hören.
Die Pizzeria Rosso gehört das Bein wirklich zur Grundausstattung.
Ja, unbedingt. Aber ich finde ja, Freundlichkeit generell muss einem ja nicht unangenehm sein. Das ist ja
so. Nein, darum gehe ich so gerne in Amerika essen.
Ja.
Weil einfach, das ist eine Servicequalität im Durchschnitt, die ich wahnsinnig toll finde. Also, man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwelche Klischees abrutscht, oder? Aber ich würde so sagen, in Amerika ist irgendwie jeder Kellner, der an den Tisch kommt, das Gefühl, der macht das, was er macht, gern. Und wenn du in Zürich gehst, essen, vor allem so in diesem sogenannten Szenenlokal, ist eigentlich der, an den Tisch kommt, ist eigentlich Filmregisseur oder Musiker oder DJ. Und er schießt dann auch an, dass er jetzt da zu dir an den Tisch kommt. Das ist so ein bisschen der Grundunterschied, finde ich.
In Amerika kannst du dann sagen, dass du das Fun-Tour so ein bisschen so erlebt hast?
Ja, ich erlebe das ein bisschen so. Ja. Das,
aber sie müssen aber auch...
Es ist eine Dienstleistungsgesellschaft, und das sind die Schweizer nicht unbedingt.
Wie oft gehst du essen? Also ich meine auch privat, nicht nur professionell.
Ja, schon sehr oft.
Also zweimal in der Woche?
Nein. Drei, vier, fünf.
Dabei hast du jetzt so eine tolle neue Küche, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Ich glaube, du hast alles zuhause, vom Sous-Vide-Gerät. Hast du einen Rotationsverdampfer?
Das habe ich nicht. Ich glaube, das braucht man nicht. Das braucht heute fast niemand mehr. Also, ja. Das ist einmal, vor 10 Jahren hat man das gehabt und dann hat sich ein paar angeschafft, aber so richtig, das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Das geht schon. Also so Arsachs haben zum Beispiel so eine Rotation. Ja. Sie auch so, die haben so ein Geschmacksaromalabor, wo sie so durch einzelne Geschmäcker extrahieren, um zu schauen, was zusammenpasst und so.
Muss man dir noch sagen, Alsac sind in San Sebastian.
San Sebastian.
Drei Sterne, Elena, Alsac und ihr Vater.
Und Mari.
Ja. Und sind so eher molekular unterwegs.
Also ein bisschen. Also sie machen auch viel auf dem Grill zum Beispiel.
Ja, ja.
Das ist auch sehr baskisch. Ja. Aber es ist halt so die spanische, avantgardistische Küche. Die kommt halt, die hat die molekulare DNA.
Das ist mit Ferran Adria gekommen,
genau.
Seit den 90er Jahren.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, in jeder Dreisterner in Spanien ist es noch ein bisschen auf dieser Schiene.
Ja, das ist auch ihr Ding, das ist eher ein USB, so ein bisschen.
Die besagte Elena Arsac ist stellvertretende Küchenchefin im spanischen 3-Michelin-Sterne-Restaurant Arsac und ist 2012 von der britischen Zeitschrift Restaurant mit dem Wöf-Glico-Preis zur besten Küchenchefin der Welt gekürt worden. Sie hat ihre Ausbildung unter anderem auch im berühmten Restaurant El Bulli vom spanischen Starkoch Ferran Adrià gemacht, wo als Mitbegründer von der Molekularküche gilt.
Apero serviert.
Habe ich einmal ein Lavendelbrot. Das ist ausgemacht. Dann machen wir den Teig immer am oben vorher. Lassen ihn aufgehen, rechnen ihn wieder zusammen und formen dann am nächsten Tag die einzelnen Teiglinge. Dann habe ich noch getrocknete Tomaten. Die rechnen wir über Nacht bei 52 Grad. Dann haben wir den Schinken, der ist vom Simplon, ist eine Region im Wallis, von Fabio Molinari. Dann haben wir zum Brot noch spanisches Olivenöl und geräuchertes Salz. Und dann haben wir noch eine Aubergine mit Tahini-Paste.
Merci vielmals, danke.
David, wie ist so dein erster Eindruck?
Merci vielmals,
danke. Es ist relativ schlecht, so ein bisschen Tapas-Style. Schinken, Tomaten, Aubergine, Brot, Olivenöl.
Die Tomaten sind ein bisschen klein, ansonsten du siehst sie gar noch nicht.
Ja, sie sehen aber hübsch aus. Und schmecken gut. Die Kultur vom Mittagessen viel mehr pflegen.
Ja.
Ich finde auch Mittagessen etwas Schönes und so die Mittagessenkultur, die sich jetzt etabliert hat, dass man eigentlich alles nur noch im Stehen und im Laufen und isst. Ich mache das auch manchmal, das ist auch nicht schlecht, aber es ist ein bisschen schade. Ich Es gibt so viele gute Restaurants, die für 50, 60 Stutz in drei Gängen essen oder Mittag. Das ist nicht länger als eine Stunde.
Ich habe letztens seit langer Zeit in Gustav um 3:30 am Nachmittag noch Geschäftsleute gesehen mit Weinflaschen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesehen habe.
In New York zum Beispiel, ich war jetzt in New York vor ein paar Wochen noch nicht. Ich habe gesehen, dass ich die Leute viel mehr zum Mittag essen. Ja, wir hatten Horst Petermann, den ich Freundschaft verbunden bin mit dem. Der ist schon reich geworden mit dem Pass. All die Banker, die am Mittag gekommen sind, und vor dem 5 und 6. Also das ist, da ist der Mittagsservice gerade automatisch ein Abendservice übergegangen, oder? Und da hat man die grossen Weintrunk und nachher noch Tischestief und so. Das ist auf Spesenbudgets gegangen.
Der Horst Petermann ist in der Schweiz ab den 70er Jahren sehr bekannt worden, unter anderem als Küchenchef im Victoria-Jungfrau-Hotel, als Pächter im Schloss Herblingen und vor allem, als er zusammen mit seiner Frau Iris Gastgeber war in Petermanns Kunststuben in Küsnacht. Und wie wir an diesem Abend vom Kollegen Schnapp erfahren haben, hat er in dieser Zeit vor allem viel Geld über den Mittag gemacht.
Ja, apropos Geld, also prinzipiell zahlst du auch immer selber. Ausser, du wirst eingeladen und dann tust du aber auch erwähnen.
Das stimmt, ja. Ich zahle in der Regel selber. Es kommt vor, dass mir jemand einladen. Es kommt vor, dass mir jemand einen Discount gibt auf dem Menüpreis. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das jedes Mal ausweisen muss. Ich behaupte, mein Urteil hängt nicht davon ab, ob mich jemand zur Nacht einladen oder nicht. Ich habe also bestimmte Prinzipien, nach denen ich Vorgänge, nach denen ich auch, was meine Herangehensweise ist und die Art, wie ich Kritik formuliere, die ändert sich nicht.
Aber es ist ja schon noch, wenn ihr jetzt jemand eine Übernachtung und das Abendessen zahlt, dann hast du vielleicht schon ein bisschen mehr Skrupel, wenn jetzt Details vielleicht nicht stimmen, dann erwähnst du dich vielleicht dann eher nicht, zum Beispiel.
Nein, ich mache, also einer von meinen Prinzipien ist zum Beispiel, dass ich die Kritik, die ich schreibe, die sage ich im Koch vorher.
Glaubwürdigkeit ist ja für dich schon ein höchstes Gut, oder? Ja. Für deinen Blog, oder? Ja. Hast du, wenn man nicht bedenkt, dass du so dich selber ein diskreditierst, wenn du unterstehst, dass sie unterstützt worden von dem Lokal, dass es eine positive Kritik gibt und so.
Mal, aber ich glaube, das ist nur, wenn quasi die Substanz von der Kritik nicht verhält, oder? Wenn Letztens habe ich etwas abgemacht mit dem Koch. Da hat er gefragt, ob ich übernachten will. Dann habe ich gesagt, ja, wenn das geht. Dann hat er gesagt, ja, er würde mich gerne zur Übernachtung einladen. Ob das in Ordnung sei oder ob das schon bestechlich sei. Dann habe ich gesagt, nein, das sei in Ordnung. Dann hat er gesagt, okay, er wüsste ja, dass mein Urteil nicht zu kaufen sei. Die Glaubwürdigkeit hängt davon ab, von der Substanz von deiner Kritik, oder?
Ganz sicher. Du hast mal in einer Sterneküche gearbeitet.
In verschiedenen sogar. Ich habe mit dem Hums im Team in St. Moritz am Gourmet-Festival eine Woche gekocht.
Und du bist mal beim Heiko Nieder.
Heiko Nieder.
Eine ganze Woche. Ja, ja. Wie war das? Hart?
Es ist sackhart. Ja. Für so einen Schreibtischstäter wie mich das ist eine ganz andere Art. Du stehst den ganzen Tag. Ja. Du brauchst deine Hände, logischerweise.
Du vielleicht noch mal so einen typischen Tagesablauf schnell beschreiben, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Ja.
Also, wenn du Mittag- und Abendservice hast, also zweimal am Tag selbst, das fängt am Morgen um 8, 9 an. Dann kommt dann zuerst die Mise en Place-Phase, also man macht alles parat für dann das eigentliche Kochen. Dann gibt es eine kurze Pause und dann um 12 Uhr kommen die Gäste, also dann geht es los. Mittagsservice geht ein bisschen schneller als Abendservice. Und kochen und angerichtet und so die ganze Zeit bis um 2, 3. Und dann kann die Küche gehen, dann braucht es nur noch die Patisserie am Schluss, oder, fürs Dessert. Dann ist Mittagspause bis etwa um 4, 5. Und dann geht es wieder los für den Abendservice.
Also wieder mit Mise en Place?
Wieder Mise en Place, dann am 7 Uhr kommen die Gäste, Abend geht länger, weil dann kommen 12 Gangmenüs und so. Also vor 11, 12 ist kein Schluss, ist nicht Schluss. Dann gehst du heim und dann hast du einfach einen sehr langen Tag. Ja, es passt natürlich nicht mehr so zur Generation Y, oder, wo einen Karriereplan möchte und Work-Life-Balance und so. Ja, das muss man wählen. Darum finde ich es auch so toll, dass es die Leute gibt, die das wollen und denen das Spass macht. Und einfach, es ist eine spezielle Art von Leuten, glaube ich. Also die verbindet da irgendetwas. Es gibt im Idealfall so einen Teamgeist, der speziell ist, der zum Journalismus zum Beispiel nicht so hast.
Genau, im Gegensatz zu den meisten Journalisten hat sich Generation Y nämlich in der Gastronomie ein Konzept ausgedacht, das funktioniert. Und das nennt sich Pop-Up-Restaurant.
Ist das jetzt ein gutes Geschäftsmodell?
Absolut.
Ja, ja. Das ist eigentlich schade für die Gastronomie, weil ich finde, halt, gute Woche hat wahnsinnig viel mit Kontinuität zu tun.
Ja.
Also ich kann auch mal ein fantastisches Aufgangmenü an einem Abend für 8 Gäste kochen. Ja. Das bringe ich an.
Aber jeden Tag?
Jeden Tag und jedes Mal für 30, 40 Gäste ist eine andere Geschichte. Mhm. Und darum ist für mich halt der kulinarische Wert von 95% der Pop-Up-Restaurants einfach nicht hoch genug. Weil es einfach geht mehr um die Atmosphäre und irgendwie etwas, was nur schwer zu angeht und darum ist es begehrt und so. Das finde ich jetzt nicht so interessant.
Ja.
Ja, aber du musst etwas wie aufbauen. Und etwas aufbauen passiert nicht über eine Woche oder zwei, es passiert über Jahre.
Ich war in einem Pop-Up bei der Dienerstrasse und keiner von den letzten Plätzen ergattert. Ich habe mich angemeldet als Vegetarier, wie immer. Kein Problem hat es geheißen, ich war der einzige Vegetarier gewesen, und ich habe viermal das gleiche Gewicht einfach immer weiter reduziert bekommen. Tomatensuppe mit Reis drin. Und habe den vollen Preis zahlen. Die anderen haben das Gampi und Ludemer. Ja, das war der absolute Tiefpunkt. Nein, und dann haben sie ja gesehen, dass ich enttäuscht bin und ich habe meine Kritik gehabt. Und dann sind sie hässlich geworden und haben gesagt, ja, schau mal, wir haben so eine kleine Küche, wir können nicht noch extra Menü kochen. Also, ich bin fast in Tränen ausgebrochen.
Das ist so, also ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, es ist typisch Pop-Up-Restaurant, aber das ist so, ein Restaurant machst du, weil du mit einem Gast, weil du Freude hast, mit Essen, die Leute zu begeistern. Mhm. Wenn dir das zu viel ist, dann musst du es nicht machen. Oder?
Erklären, was wir hier haben.
Wunderbar. Einmal ein Ceviche, das ist vom Zander. Das ist mit einem Limonen- und Gurkensaft. Das lädt man einfach drüber und lässt es 3 Minuten ziehen. Und nachher ist es eigentlich gut. Dann sieht man wirklich, wie es leicht weiß wird. Hier einmal unsere hausgemachte Agnellotti mit Federkohl und Pfifferling. Mhm. Füllig ist Kürbis und Ricotta. Und dazu hat ihr noch einen 2-jährigen Parmesan, wenn ihr wollt.
Ja, also für mich.
Ja, wir fragen einmal, weil sonst ist letzte Woche den Chef hat die fast vergessen zu fragen. Dann habe ich gesagt, wenn ich nicht gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich ein Quali-Gespräch am Hals
gehabt. Gut.
Dann haben wir noch einmal das verkohlte Gemüse. Das ist immer am ganzen Gart mit Holzkohle. Und dann schälen wir die schwarzen Stellen ab. Dann haben wir eigentlich nur noch den Kern drin. Mhm. Dazu haben wir immer noch so einen Kirschessig.
Mhm.
Ich wünsche euch einen guten Tag.
Danke. Also ja, wir haben den rohen Fisch bekommen und ich weiß gar nicht, was für ein Fisch es ist.
Zander, glaube ich.
Und dazu irgendwie Gurke, Limette, Emulsion oder Saft. Und das Ceviche ist ja, man tut ja mit Säure, tut man quasi garen, also quasi roh marinieren. Und es gibt auch, glaube ich, eine Eiweißreaktion.
Eiweiß degeneriert, ja.
Genau.
Aber was ist eigentlich ein Eindruck?
Es ist schlecht, aber eine gute Idee.
Ja, alles handgemacht.
Das passt nicht so richtig zusammen. Also
nein.
Also es ist so
ein bisschen
alles.
Ja, so Tavolata-mäßig, oder?
Ja, aber vom Ceviche zu Agnellotti.
Ja, ist ein bisschen.
Ist ein weiter Weg.
Ich muss ein bisschen dreifold anschauen. Also,
geschmacklich wie auch geografisch.
Gut. Ja, finde ich, müsste ich auch noch ein bisschen finden, also in der Linie. Aber ich finde es lustig.
Der Federkohl gilt ja auch als Heilsbringer.
Ja, aber der Hype ist ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Er ist abgelöst worden von der Chiasamen.
Ich habe es gerade gesehen, vom Cover von der Kohl-Zeitung ist eine junge Frau mit Federkohlblättern. Also,
okay.
Es ist in der Breite angekommen.
Ja, ja.
muss sagen, es ist alles wirklich bis gut. Aber man könnte, glaube ich, mit wenig noch ein bisschen mehr rausholen. Wenn bei der Analogie der Teig noch auf einer Stufe mehr noch mal durchgeladen wird, ist es schon besser.
Ja, also absolut. Es ist grundsolid und es sieht eben wirklich so ein bisschen Dynamik oder eine Spannung in der Kirche. Das Interesse in der breiten Bevölkerung am Essen hat extrem zugenommen. Aber je mehr das zunimmt, habe ich das Gefühl, dass es mehr Convenience-Food gibt. Ich glaube, dann wird es einfach nur mehr medial konsumiert und darüber geredet oder Sendungen geschaut. Aber dann am Schluss vom Tag macht man die Bütel auf und tut die Mikrowelle rein.
Ja, ja. Das ist nämlich sehr mein Verdacht.
Ja.
Und ich glaube, dass die Leute extrem unter Druck gesetzt werden. Ja, das geht letzte besprochen wird an einem Buchprojekt dran für einen Koch. Durch Social Media und so, der Druck auf die Leute ist wahnsinnig gross. Das Zeug sieht immer super aus, ja. Ist immer perfekt, es gibt keine Fehler. Alles ist geil und gesund. Und daheim, der Durchschnittskonsument weiss ja gar nicht, was er mit dem soll anfangen. Also der ist ja total überfordert und hat das Gefühl, oh, ich muss jetzt das haben und so. Und dabei, es gibt kein gesundes Essen.
Ja.
Es gibt nur Freude am Essen und keine Freude am Essen. Und wenn du die ganze Zeit unter Druck bist und das Gefühl hast, oh, ich muss jetzt noch mehr Grünkohl essen und muss unbedingt mir noch einen grünen Smoothie zubereiten, weil das ist mein Eisenwert vielleicht im Keller und so.
Es war in dem Moment wirklich schwierig vorzustellen, dass sich der David Schnapp jeweils am Morgen um 7 Uhr an einer Smoothie-Saftpresse vergeht. Allerdings ist Kochen ein grosses Thema und da stellt sich aber jedes Mal die Frage, woher die Inspiration nehmen? Nimmt mir jetzt das Kochbuch zur Hand und wenn ja, welches?
Ich koche schon ein Kochbuch.
Was ist denn bei dir gerade so momentan das Oberste für eins?
Das eins, was ich immer brauche, ist Modernist-Cuisine. Aber es ist so die moderne Enzyklopädie von der Kochtechnik. Die haben wirklich alles auseinandergenommen, jedes Produkt, jede Technik. Moderne Techniken, klassische Techniken.
Ich glaube auch ein Physiker ist auch der Chemiker.
Ja, ein Physiker und ein ehemaliger Microsoft-Top-Manager, der das als Hobby quasi aufgezogen hat und dann ein Business daraus gemacht hat. Ja, und es hat für viele klassische Rezepte modernistische Umsetzungen. Also du machst eben einen Hollandaise, machst du dann nicht mehr, indem du sie über ein Wasserbad aufschlägst, sondern indem du mit der Kapsel im Easy-Siphon aufschäumst. Also. Ja, es ist eine wissenschaftliche Arbeit, aber mit hohem praktischem Nutzen.
Mit Modernist Cuisine ist eigentlich die Molekularküche gemeint und das gibt uns gerade eine gute Gelegenheit, um nochmal den Bogen zum eingangs in dem Podcast erwähnten Koch Ferran Adrià zu schlagen. In der Molekularküche wenden wir biochemische und physikalische Prozesse bei der Zubereitung von Lebensmitteln an, die dazu führen, dass man altbekannte Produkte neu zusammensetzen kann. Eines der berühmtesten Gerichte diesbezüglich ist der sphärische Melonenkaviar von Ferran Adrià. Durch das Verfahren der Sphärisierung nehmen Tropfen vom Melonenextrakt die Form von Sphären an und eine kugelförmige Aussenhülle umschliesst den flüssigen Kern. So viel gastronomisches Halbwissen noch vor dem Hauptgang, aber das Kochbuch Modernist Cuisine ist für ca. 500 Franken in der Buchhandlung um die Ecke zu beziehen.
Im Hauptgang weiter. Ja. Wir haben geschmorte Haxen.
Mhm.
Wir haben die mit einem Apfelchutney und mit Senfkorn abgerundet, mit einem Sauerteigbrot. Wir haben hier die Urkarotten die eingeleitet, die haben wir einen Monat lang im Essigsud eingeleitet, im Ofen geschmort. Die schwarze Soße, die darunter ist, das ist mit dem Abschnitt, den wir von verkohlten Gemüse kennen. Also wir haben die Abschnitte genommen von verkohlten Gemüse, haben die 3-4 Tage lang eingekocht, bis eine komplett vegane Soße gegeben hat. Kräuterseitling dazu.
Mhm. Schön.
Wir haben hier einmal das Flanksteak. Das haben wir mit Kaffee mariniert, bei 55 Grad Sous-Vide, 6 Stunden lang. Am Schluss beim Green Egg innen auf der Holzkohle oben noch garen. Das Schöne daran ist, unten dran haben wir eine Harissa-Pasche, also rotes Fleisch mit Harissa-Pasche, mit dem Kaffee, finde ich eine ganz schöne Kombination. Wir arbeiten mit dem Stefan Brunner zusammen vom Eichhof, vom Arberg. Das Schöne bei ihm ist auch, wir kommen immer am Mittwoch das Gemüse über, das er gerade geerntet hat, das Mutter Erde uns gibt. Ihr seht jetzt hier, wir haben Mini-Kürbis, wir haben Spinatwurzeln, wir haben Fenkel, wir haben Brokkoli. Alles mit den Wurzeln, mit den Blättern, mit den Stielen, mit den Schalen. Beluga-Linsen von ihm, süßer Töpfel mit Jusen zusammen abgeschmeckt. Ich wünsche euch einen guten Tag.
Danke, Risse. Merci.
Ist euch ein warm, wenn ich fragen darf?
Lauwarm. Das ist sehr, sehr fein.
Ja.
Das ist halt immer das Problem vom langen Anrichten.
Mir ist fast der Kalt.
Ich finde es sehr fein. Das ist klassisch geschmort. Also wirklich. Es ist recht viel Fleisch. Das ist wirklich so eine richtige Scheibe Hochsel. Mit dem Söpfelschatten ist für meinen Geschmack ein bisschen süß. Man könnte ein bisschen mehr Säure haben. Das ist ein guter Schü. Und es ist so, dass du dann fast keine Beilage.
Die Linsen sind ein bisschen verkocht.
Ja.
Aber eindeutig Jusso.
Ja, ist fein.
Ich hätte gerne nachher die Melonengrosse Jusso gesehen. Ja.
Das Gemüse ist mir jetzt ein bisschen zu raw. Irgendwie.
So das hier?
Ja.
Ja. Es ist halt einfach ein Produkt der Küche, das Gemüse. Es ist heute auch geerntet worden, hat man gehört. Ist Kochen Kunst?
Dezidiert nein. Kochen ist ein Handwerk.
Mhm.
Es ist allenfalls ein Kunsthandwerk.
Mhm.
Portura ist ein gutes Beispiel. Oder? Der Portura ist ein Koch, aber er geht mit dem Kopf vom Künstler an die Sachen. Das ist durchaus interessant.
Aber sein Resultat?
Sein Ziel ist nicht, möglichst viel Geschmack auf den Teller zu bringen. Sein Ziel ist, etwas darzustellen. Das ist ein anderes Ziel als der Daniel Hummet oder ein Alain Degasse.
Und wenn Ferran Adria an den Documenta kocht, dann schwimmen ja dann die Grenzen vor.
Ja, aber ich glaube, es ist dann immer noch nicht Kunst.
Ja.
Meine Frau ist Kunsthistorikerin und dann, wir haben die Auseinandersetzung öfters.
Ja.
Kochen ist, für mich ist Kochen wichtiger als Kunst. Also, der Mensch hat zuerst gekocht und nachher hat er irgendwann Kunst gemacht. Aber das ist keine Kunst. Ja, ich finde, man sollte es eben nicht überhöhen.
Ja.
Und man sollte auch nicht wollen, zu viel aussagen damit.
Ja.
Und am Schluss will ich einfach gut essen und ich will freundlichen Service. Irgendwo hört es dann auch auf. Also, den Guardian-Verriss über den Massimo Bottura hat einen guten Satz gehabt. Er hat sich geschrieben, sie sei sich irgendwann während dem Menü vorkommen, als würde sie Psychoanalyse machen, die er nie gemacht hätte.
Der Massimo Bottura ist ein italienischer 3-Sterne-Koch und wird als einer der kreativsten Köche weltweit angeschaut. 2016 ist er vom britischen Magazin Restaurant, wir haben es auch schon davon gehabt in diesem Podcast, ihre Liste von den 50 besten Restaurants mit seiner Osteria Francescana in Modena auf den ersten Platz gehoben worden. Der Mann ist sehr sendungsbewusst und hat sehr eine eigene Meinung zum Thema Kochen und Kunst, wie er in Promo-Videos auf YouTube uns alle wissen lässt.
Music, Art, Food, these are my passion. You know, I live for this. I'm sitting on centuries and centuries of history because I'm Italian, you know?
Da stellt sich natürlich die Frage, was Kochen denn vielleicht weniger mit Kunst, aber mehr mit Theater und Show zu tun hat.
Das glaube ich jetzt eher, dass es etwas theatermäßiges ist. Alain Degasse tut ja anscheinend, das habe ich mal gehört, tut Choreografen beschäftigen, die den Service choreografieren. Und ich bin einmal im Louis XV, das war sein erstes 3-Sterne-Restaurant in Monte Carlo. Der Fürst hat damals beschlossen, wir brauchen ein 3-Sterne-Restaurant. egal was es kostet. Und dann ist der Deutgasse dran und hat in einer kurzen Zeit die 3 Sterne geholt. Das ist heute noch ist ein grossartiges Restaurant, auch von der Küche her, ganz rohe, direkte Mittelmeer-Produktküche, wirklich spannend. Und dort kannst du beobachten, wie das mit dem Servicepalett funktioniert, dass die laufen in einer bestimmten Art im Raum rum und erst dann quasi für einen Tisch alle parat sind und alles, alle Elemente da sind, aus der Küche, kommen zu einem Tisch. Das ist alles, das läuft in fließenden Bewegungen ab und so, wirklich faszinierend. Ja, das ist jetzt, muss ich sagen, ist ein Nachteil vom Konzept. Solange die Küche am Kochen ist, ist es angenehm, es ist ruhig und so. Und jetzt könnte man es aber aufräumen.
Jetzt gibt's
dann wird es meistens laut und unangenehm und dann läuft es hin und her.
Nachdem es ziemlich hektisch geworden ist im Memoir, haben wir uns langsam mit dem Gedanken, uns aus dem Staub zu machen, befasst. Allerdings nicht ohne noch den finalen Punkt unserer Bewertung, nämlich die Beurteilung vom WC.
Ich würde sagen Operationssaal. Kleiner geht es gar nicht.
Lustig ist mir, ich hätte gedacht, wo kann man da röntgen?
Und die unvermeidliche Esso-Seife. Also im Restaurant, wo etwas auf sich hält, darfst du ja keine Essigseife hinzutun, weil Parfüm viel stark ist.
Genau, sie ist sehr stark. Ja. Nein, ich habe sie lustig vorher auch beim Nebentisch geschmückt.
Ja. Nein, das ist keine gute Idee. Wie auch Parfüm ist keine gute Idee.
Ich glaube, ich bin stark parfümiert heute.
Nein.
Geht noch. Es ist mir ein bisschen ausgerüstet, Flamme.
Aber das WC-Seife Minuspunkt, das ist jetzt mal ein neues Thema.
Nein, ja.
Aber sehr, sehr sauber, sehr aufgeräumt. Der Architekt möchte nicht, dass eigentlich menschliches Leben seine Kreation irgendwie...
durch seine Tiefgarage spart. Ja, kommen wir noch zum Finale.
Zum Fazit, ja.
Zum Fazit.
Ja. Also ich finde es ein spannendes Konzept, hat sicher Potenzial, aber auch noch Luft nach oben. Vielleicht und zwar so von der Ambiance, angefangen mit der Ambiance und dann vor allem auch bei dem Gericht.
Kannst du vielleicht noch 2-3 Sachen zum Essen vielleicht noch speziell erwähnen?
Ja, ich finde, es hat ein paar gute Ansätze, also das, so ein bisschen das Marktnähe, das Gemüse vom Brunner Eichhof, wo so, das gilt ja im Moment so als der absolut Hip-Gemüsler von der Schweiz, der wirklich coole Sachen anbaut, super Produkte liefert. Aber die Produkte hätten es wie verdient, noch ein bisschen sorgfältiger behandelt zu werden. Noch ein bisschen mehr, nicht stärker verarbeitet, aber einfach noch ein bisschen geschmacklich, noch ein bisschen mehr rausholen.
Dada, wie sieht es bei dir aus?
Ich schließe mich absolut an. Ich kann nichts hinzufügen bei dem. Ja. Aber ich glaube, sie haben Potenzial. Sie sind jetzt 3 Wochen erst offen. Aber es ist halt wirklich die Verfeinerung. Also noch ein bisschen noch einen Twist reinbringen, bräuchte es schon.
Das auch mit der Säure, wo du das gesagt hast?
Ja, zum Beispiel auch Soße. Es ist auffällig, dass sie eigentlich fast keine Soße, bis im Hauptgang hat es keine Soße, keine Vinaigrette, nichts. Und dabei gibt es so, also es gibt wirklich coole Arten heute, gerade aus der nordischen Küche, mit Buttermilch, mit Vinaigrette, mit reduzierten Gemüsesaft. Also man kann wirklich viel machen und das Potenzial lässt es noch ein bisschen aus.
Wie ist es mit dem Service? Wie empfindest du so die Art von Service?
Habe ich echt toll gefunden, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen haben, die Küche auszuräumen. Da ist irgendwie wieder Faden nicht gerissen beim Service. Also ist offenbar, die eine ist schon heim und der andere ist dann nicht mehr hin und angekommen. Das ist ein bisschen schade, so in der Detailarbeit. Auch dort, es fehlt noch so ein bisschen die Arbeit am Detail.
Das war schade eigentlich, oder? Weil das ist etwas,
mich von ihr verabschiedet auch. Sie war so enthusiastisch und
es ist wirklich ab dem Moment, wo quasi die Küche zugemacht hat, ist wie vorbei gewesen. Vorbei. Es war ein bisschen die Luft aus gewesen, aber vielleicht kommt das ja noch.
Ja.
Aber sonst sehr freundlich, hat es mich gedunkt. Ja,
toll, also. Sie ist engagiert, sie hat den Wein, sie hat Freude an dem Wein, das finde ich toll, dass man das merkt, und wie sie das überbringt. Und das ist alles echt tip top.
auch die Köche, die kommen den Fuku servieren und den erklären. Das finde ich auch, das ist alles sympathisch. Das ist sehr sympathisch, direkt, nahe. Das ist alles gut. Ein bisschen, so, ein bisschen wohnlicher könnte es vielleicht noch sein. Und ein bisschen, eben, wenn man dann beim Aufräumen zuschauen muss, dann hört es bei mir dann persönlich jetzt auf mit der Direktheit und der Nähe. Aber
gut, das Gipfel, wenn du von unseren 10 Punkten dürftest, in die Druck gelangen. Nein, hören wir auf mit der blumigen Beschreibung, können wir zur Bewertung.
5 bis 6. Also 5 mit dem Potenzial für sicher einen 6. Punkt.
Gut, so zwischen 5,5. So.
5 mit dem Sternli.
Ja, ja, mit dem Stern.
Hätte ich mir auch überlegen. 5 mit Stern, 5
Sipurien. Ja, wunderbar. Ja, dafür vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Danke vielmals.
Ich komme gerne nochmal, wenn es
ja, das ist lustig. Wunderbar.
Danke.
Danke. Merci. So haben sich unsere Wege nach einem launigen Abend getrennt und man kann sagen, mit 5,5 von möglichen 10 Punkten hat das Restaurant Memoire durchaus gut abgeschnitten. Wer sich selber will, überzeugen davon, Restaurant Memoire, Limmatstrasse 254 in Zürich, oder man kann auch reservieren und hat weitere Informationen unter restaurantmemoire.ch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Tisch frei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und Netcetera Cultura.